Willkommen zum Hand on Demand Podcast. Herzlich willkommen und Waldmann Zeil, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Juni-Podcast von Hand on Demand. Rufen, wie sieht's aus?
Ja, Tim, schön, danke. Bei mir sieht's gut aus und bei dir?
Ach, das Wetter ist herrlich.
Findest du, es ist doch immer noch so arschkalt.
Kalt?
War es jetzt eigentlich einmal richtig warm?
Was?
Also ich habe auf jedem Ansatz eigentlich gefroren.
Bist du irgendwie nördlich umgezogen oder was hast du gemacht? Also hier ist irgendwie warm die ganze Zeit.
Kannst du mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei euch in der Eifel noch wärmer ist als in Nordrhein-Westfalen? Ja gut, bei euch in Köln, da in der Rheinebene, da ist immer warm, das stimmt.
Also in Köln haben wir jetzt seit Tagen um die 25 Grad und in der Eifel auch so um den Dreh. Also
ja, komm,
gefroren.
Erst ab jetzt, oder? Also jetzt, wo der Mai vorbei ist, sag ich mal.
Gefroren habe ich aber trotzdem nicht. Ich habe sogar letzte Woche in einem Zelt geschlafen.
In einem Zelt.
Ja. Und auch da war es warm.
Ja, ich glaube, da teaserst du gerade schon eins dieser Themen an. Wir haben ja heute viel zu erzählen. Ich habe auch Neuigkeiten aus Vorarlberg. Von der Steinwildjagd gibt es Neuigkeiten. Es gibt was zum Hand-on-Demand-Weekend zu erzählen. Ein bisschen aktuelle Themen der Jagd. Ich denke, wir haben einiges vor der Brust.
Könnte möglicherweise wieder ein unterhaltsamer Podcast werden.
Hoffe ich doch.
Für alle, die uns mögen.
Ja, dann will ich mal jetzt am Anfang direkt mit was anfangen, bevor die meisten abgeschaltet haben. Ein wichtiges Thema, nämlich Thema Face-Petition.
Es folgen die aktuellen Themen der Jagd.
Tim, das hatten wir schon mal. Face ist ja sozusagen unsere Interessensvertretung vom Europäischen Parlament und da läuft noch eine Petition, nur noch bis zum 6. Juni, also da fehlen ganz wenige Stimmen und die müssen jetzt noch da rein.
Die müssen ran, ja. Also wir von Hand on Demand supporten das ja schon ein bisschen länger. Wir haben vor einigen Tagen auch nochmal einen Post gemacht dazu. Und ich habe natürlich auch schon unterschrieben, wie viele andere auch. Und das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil diese internationale Verbandsarbeit sozusagen oder Lobbyarbeit ist für uns super wichtig.
Ja, also ich finde, man kann das vergleichen mit Ärger und mit einem Blumentopf, ne? Ärger ist wie ein Blumentopf und von je höher der fällt, desto mehr tut der weh. Sprich, wenn der Olaf einen Blumentopf auf die Jäger schmeißt, dann tut das schon weh. Aber wenn der von Europa kommt, ne, vom Parlament, dann tut das noch mehr weh.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt mit dem Bleischrotverbot, das kam ja auch nicht von Deutschland irgendwie, sondern das kommt von europäischer Ebene. Die Staaten drücken das halt nur durch oder setzen das in ihrer Art und Weise um. Ja, und wir Jäger schimpfen dann wieder, warum der DJV nichts gemacht hätte, aber eigentlich, nee, es ist kommt von europäischer Ebene.
Ja, also schaut euch das mal alles an, bitte unterschreibt es, Face for Hunters und Face wird in diesem Fall, kommt aus dem Englischen, bedeutet eigentlich Gesicht, meint hier aber was anderes, wird aber F-A-C-E geschrieben, wenn ihr es googelt, dann findet ihr das.
Genau, Sign for Hunting, glaube ich, ist das Stichwort und
der Claim, ja, sozusagen.
Unterschreiben. Ja, und dann hat die Tage noch was Interessantes stattgefunden, nämlich das erste Zukunftsforum Rotwild in Schleswig-Holstein am 11. Mai. Da haben sich im Prinzip alle möglichen zusammengetroffen, die sich treffen können. Jäger, Landwirte, Forstwirte, Politiker, Grundbesitzer, Forscher und so weiter. Und die haben zusammen darüber diskutiert, sage ich mal, über die Zukunft des Rotwildes, wie man Lebensräume vernetzen kann, wie man Rotwild richtig bewirtschaften kann, damit die Wildart vor allem genetisch, insbesondere in Schleswig-Holstein, saniert wird, sag ich mal, und langfristig gesund erhalten bleibt. Das ist ja auch gerade in Schleswig-Holstein ein großes Problem mit der Lebensraumzerschneidung. Haben wir ja auch schon mal hier im Podcast diskutiert. Und da hat man sich eben getroffen. Und da gibt es jetzt sämtliche Vorträge aus der von der Veranstaltung gibt es auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Jagdverbandes anzuschauen. Und das kann ich nur empfehlen. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt die Vorträge von Burkhard Stöcker angeschaut, von Ulrich Maushake aus Grafenwöhr. Und da kann, denke ich, jeder etwas mitnehmen für sein eigenes Rotwildrevier, was er da verändern kann. Da kann jeder was tun und wenn alle ein bisschen was machen, dann hat es die Wildart insgesamt ein bisschen besser.
Ja, das hilft absolut weiter. Kann ich nur bestätigen, auch aus unseren Revieren in der Eifel. Wenn jeder ein bisschen was macht, dann ist das auch nicht mehr so schlimm, wenn einer es vielleicht falsch macht, sagen wir mal so. Aber wenn man dann natürlich irgendwie einen Hegering hat und da sind 10 Reviere drin und 7 machen Blödsinn und 3 machen es gut, dann bringt das natürlich gar nichts. Wenn es aber 7 gut machen und nur 3 schlecht, dann kommt die Population da einigermaßen mit klar. Und das Rotwild ist ja auch eine schlaue Wildart und die merken sich schon, wo sie schlecht bejagt werden oder wo sie gut bejagt werden. Das muss man schon sagen. Insbesondere in den Ruhezonen für das Rotwild merkt man ja, wie die dann an diesen Stellen eben auch wirklich stark aktiv sind und in Randgebieten vielleicht gar nicht auftauchen oder wenn eben nur nachts. Also ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja, ich finde, wir könnten auch gleich durchaus mal darüber reden, wie man denn sein Revier schlau bejagt, vielleicht so Stichwort Intervalljagd, das hast du jetzt angeschnitten schon, auch eigentlich schon viele wichtige Dinge gesagt, aber vielleicht reden wir erstmal noch über das vergangene Wochenende, denn da ist ja auch bei euch in der Eifel im Revier etwas passiert.
Ja, bei uns im Hunting Room in der Eifel war auf jeden Fall Halligalli von Freitag bis Montag. Wir hatten das Hunt-on-Demand-Weekend 2023, ja. Viele Publisher waren dabei, rufen du leider nicht. Ja. Du warst nachweislich verhindert. Auf die Gründe will ich jetzt nicht weiter eingehen. Vielleicht sei nur dazu gesagt, wenn man morgens an die Tankstelle kommt, nicht den ersten Cappuccino trinken, der aus der Maschine kommt. Ansonsten bin ich aber froh, dass es dir wieder gut geht. Uns in der Eifel ging es auf jeden Fall wirklich mehr als prächtig und zwar nicht kalt rufen. Wir hatten tolles Wetter, 3 Tage von morgens bis abends Sonnenschein. Wir haben gejagt, wir haben zusammen gegessen, gekocht. Wir waren halbwegs erfolgreich angeln. Aber was am wichtigsten war, wir hatten wirklich eine tolle Zeit, hatten tolle Gespräche mit den Publishern und Jagderfolg hatten wir definitiv auch. Ich glaube, wir hatten jetzt am Ende 5 Rehböcke, 3 Schmalrehe und 1 Keiler. Und wie das immer auf der Jagd so ist, das Beste schießt immer der Jungjäger sozusagen. Und der Nikolaus von Feld und Jagd, ich weiß gar nicht, ob er noch Jungjäger ist oder ob er schon länger als 3 Jahre seinen Jagdschein hat, bin ich mir gerade unsicher, ist er gerade erst 18 oder 19. Aber er hatte das Glück, am zweiten Morgen mit Paul zusammen einen Keiler zu strecken und der hat sich wirklich gefreut, unglaublich, natürlich alles auf Film. Und was da alles sonst noch so passiert ist, gibt's dann im Eifel-Krimi Teil 2 zu sehen und ich glaube, das wird ein wirklich unterhaltsamer Film.
Ja, ich bin ja gespannt, weil ich nicht dabei war leider. Ich habe aber so ein paar Sachen bei euch verfolgt auf den Social-Media-Kanälen. Zuerst habe ich die Zelte gesehen, dachte mir nur so, geil. Aber
ja, das war eine Aktion. Also eigentlich hatten wir ein Ferienhaus organisiert, damit wir alle da auch irgendwie schlafen können. Wir waren ja 14 Mann und 2 Frauen. Und dieses Ferienhaus ist aber leider nicht fertig geworden. Und dann habe ich eine Woche vor der Veranstaltung natürlich ein bisschen Stress gehabt und habe dann überlegt, was kann ich machen? Dann habe ich erst versucht, irgendwelche Wohnwagen zu mieten. Das war aber, Pfingsten war das, ne? Das war aber übers Pfingstwochenende war das nicht möglich, weil die halt schon alle vermietet waren. Und dann hat unser weltbester Programmierer, Daniel, gegoogelt. Und zwar hat er nicht irgendwie Zeltmieten gesucht, wie ich das gemacht habe, sondern er hat nach Glamping gesucht. Ich wusste gar nicht, was das ist.
Was ist das denn, Glamping?
Glamping ist so ein bisschen, so ein bisschen luxuriöseres Zelten, so ein bisschen mit Deko und so Kram. Wie auch immer, das war mir eigentlich egal. Ich wollte gar nichts Luxuriöses haben. Ich brauchte einfach nur irgendwas, wo die Leute schlafen können. Und dann habe ich Zeltlust, also er hat Zeltlust gefunden, könnt ihr mal googeln. Und die bieten das eben an, dass man sich für eine Woche oder für mehrere Tage eben wirklich schicke Zelte mieten kann. Und die sitzen in Hamburg, bringen die aber dann überall hin, in Deutschland zumindest, wo man irgendwo ist. Und dann kam Marlin von Zeltlust bei uns vorbei am Freitagmittag, genau, und baute uns dann 2 Zelte auf, die wirklich schön waren, mit Matratzen drin, mit so einem Bänkchen, so ein bisschen Licht, ein Teppich, also alles, was man so braucht. Und ja, eben in diesem Zelt habe ich dann auch dann selbst eine Nacht genächtigt. Und ich muss sagen, es war unfassbar bequem. Und was ich am meisten gefeiert habe, irgendwann frage ich ihn dann, ja, wo sind denn die Betten? Weil ich sah nur Matratzen. Ich dachte, ja, okay, Matratzen auf dem Boden im Zelt, kennt man ja alle. Feuchtigkeit wird dann irgendwie nass. Und dann wird's ja ein bisschen eklig. Und dann sagt er, nee, ich hab da was. Und dann holt er so Kartons raus. Und die zog der dann wie so eine Ziehharmonika auseinander. Und dann war das eben so ein, ich glaube 1,80 oder 2 Meter mal 90 große Fläche. Und da legte er dann einfach diese Matratze drauf. Und ich so, ach, das was? Hält? Ich so, das hält? Wie soll das denn gehen? Und dann sagt er, ja. Sagt er, durch diese Konstruktion hält dieses Ding pro Quadratmeter eine Tonne. So. Und da kann nun wirklich jeder drauf schlafen. Und es war wirklich sehr, sehr bequem. Also ich habe.
Das heißt, da dürfte auch dem Verkehr nichts im Wege stehen.
Nee, da konnte man sich drehen und wenden und springen und wie auch immer rufen, das wäre was für dich gewesen. Sagen wir mal so. Und nee, also das war wirklich, wirklich toll. Das hat alles perfekt gepasst. Dann hatten wir noch von einem Freund in der Eifel, Samstag hatten wir ja so eine Art Wild-Catering. Der macht da, bietet so Seminare und Kochkurse an. Und ja, also rundum war es ja einfach schön, das, was Jagd ausmacht, so zusammen zu sein, Freude dabei zu haben, ein bisschen wild zu kochen und auf die Jagd zu gehen. Und eben noch das erste Hand-on-Demand-Angelturnier. Ja, war einfach toll, hat riesigen Spaß gemacht, werdet ihr sehen im Film, wie gesagt.
Ja, die Zelte sahen so ein bisschen aus wie so ein Indianer-Camp, fand ich richtig cool irgendwie.
Ja, und das Coolste war, der Bulli vom Daniel, also von unserem weltbesten Programmierer, der stand so irgendwie so daneben und es hatte exakt dieselbe Farbe. Ne? Also
genau.
Das ist so ein, ja. T3 von 1970, 80, ich weiß es gar nicht so genau.
Wahrscheinlich mit Dieselabgasnorm, weiß ich nicht, die schlechteste, die es gibt.
Irgendwie sowas. Ja, sah toll aus und war auch toll.
Ja, und wer hat dann gewonnen beim Angelturnier? Oder erstmal so gefragt, was waren überhaupt die Kriterien?
Die Kriterien waren möglichst viele und große Forellen zu fangen. Wir hatten aber das Problem, ich weiß, viele wissen das wahrscheinlich nicht, bei Nordostwind beißen die Fische grundsätzlich entweder sehr schlecht oder nicht.
Genau.
Und es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das sagte uns der Typ von dem Angelverein schon vorher. Sagte er, ihr werdet heute wahrscheinlich gar keinen einzigen Fisch fangen, weil wir Nordostwind haben, da beißt ihr nichts. Und wir so, ja.
Ach was.
Ist klar, komm, wir sind hier mit 15 Leuten und angeln. Da werden wir ja wohl einen Fisch rauskriegen. Wir haben auch welche rausbekommen. Tatsächlich aber wirklich viel, viel weniger als erwartet. Und diesem Nordostwind hat das den Hintergrund mit dem Luftdruck. Und es ist so bei den Fischen, die eine Schwimmblase haben, dass diese Schwimmblase sich dann vergrößert und auf den Magen drückt und dann haben die Fische keinen Hunger mehr. Und Gerold hat mir gesagt, insbesondere bei den Zandern ist das so, wenn eben dieser Luftdruck irgendwie so da ist, braucht man es auf Zander gar nicht probieren, weil dann fressen die wirklich nichts.
Ach was, Das hört sich tatsächlich auch noch ein bisschen plausibel an, muss ich sagen.
Haben wir wieder was gelernt, Ruven.
Ja.
Ja, also wer dieses Angelturnier gewonnen hat, das sieht man dann auch im Film. Da will ich noch nichts vorwegnehmen.
Ja, okay, ich bin gespannt. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu berichten? Also Thema Zelte, da fällt mir auch wieder ein, das Gear-Tester-Festival ist jetzt nur noch 2 Monate.
Mhm.
Und da habe ich schon richtig Bock drauf mittlerweile. Sowieso, jetzt beginnt ja die Festivalsaison, also.
Ja, ich habe auch tierisch Bock auf dieses Festival. Ich hoffe nur, dass das nicht wie die Hubana so ins Wasser fällt und da irgendwie 3 Tage Regenwetter ist. Weil das ist natürlich echt.
Ja, wobei August müsste normalerweise safe sein.
Ja, ich klopfe mal gerade 3-mal auf meinen Holztisch. So, jetzt passt das.
Neues von Hand on Demand.
Ja, ansonsten, Hutwi, wir haben natürlich auch viel mit den Publishern besprochen, was jetzt so in Zukunft passiert. Auf unserer Webseite wird einiges passieren. Da werden wir einiges ändern, anpassen, verbessern, neue Funktionen und so weiter. Da können sich unsere Abonnenten auf jeden Fall drauf freuen, auf die neuen Features. Und dann wird es auch nächstes Jahr natürlich wieder Messen geben. Jagd und Hund 2024, da sind wir natürlich wieder dabei und überlegen uns ein tolles Programm, beziehungsweise sind schon dabei. Und special dabei auch ist, war jetzt auch zum ersten Mal beim Hand on Demand Weekend dabei, die Tamara. Und zwar ist das unsere neue Mitarbeiterin bei Hand on Demand. ich sag jetzt mal so, die kümmert sich um Marketing und Communication, könnte man so sagen. Aber vor allen Dingen auch, weil sie kommt von der Messe, und zwar von der Nürnberg-Messe. Sie hat die IWA mitgestaltet eine Zeit lang, und vor allen Dingen hat sie die Hubana aber auch gemacht. Also die kennt sich mit Messen aus, und sie wird sich zukünftig insbesondere auch um unsere Messeplanung und um unseren Messeauftritt kümmern. Und neben der Messe in Dortmund werden wir auch erstmalig auf der Messe in Salzburg sein, auf der Hohen Jagd.
Oh, das finde ich richtig gut, weil ich in Salzburg noch nie war, aber immer alle sagen, dass das eigentlich die schönste Messe ist. Und das gefällt mir.
Ich hoffe, das hat der Tobias Schmitz von der Jagd und Hund jetzt nicht gehört, dass das die schönste Messe, obwohl sie ist ja nicht in Deutschland. Die schönste Messe in Deutschland ist die Jagd und Hund natürlich. Ja. Die schönste Messe in Österreich ist die Hohe Jagd. Und ich freue mich da aber auch tierisch drauf, weil wir haben recht viele österreichische Abonnenten auf Hand und Niemand jetzt schon. Und die Hunter Brothers waren ja letztes Jahr da und hatten da auch einen riesen Andrang bei dem Meet and Greet, was da veranstaltet worden ist von einem Waffenhersteller. Und ja, ich glaube, das wird auch eine tolle Zeit. Die Messe geht auch nicht so lange wie die Jagd und Hund. Ich glaube, nur 3 oder 4 Tage. Das ist dann auch ein bisschen entspannter. Und ja, da werden wir auf jeden Fall sein und auch ein schönes Programm machen.
Ja, bin ich gespannt. Ansonsten, es gibt aber noch Neuigkeiten von unseren Partnern, nämlich wir haben einen neuen Partner.
Neues von unseren Partnern.
Ja, wir haben einen neuen Partner, und zwar ist das die Firma Halder. Im ersten Moment wird das den meisten von euch wahrscheinlich gar nicht sagen, obwohl viele wahrscheinlich schon Produkte von dieser Firma nutzen. Und zwar machen die Gewehrriemenbügel, also diese Push-and-Click, Push-and-Go, Push-and-Click, wie auch immer man es nennen will, Systeme, dass man eben den Gewehrriemen recht einfach und unkompliziert von der Waffe abnehmen kann und wieder dran machen kann. Bei einigen Waffenherstellern sind die Produkte von denen sowieso schon integriert. Man kann das aber auch ohne Probleme nachrüsten, eigentlich bei jeder Waffe. Und das ist natürlich insbesondere für so Sachen wie, ich gehe auf den Schießstand, da weiß ja jeder, muss der Gewehrriemen ab sein. Oder ich bin eben auf Drückjagd, da machen auch viele gerne den Gewehrriemen ab. Die machen tolle Produkte, schon seit Ewigkeiten. Aber jetzt haben wir gesagt, müssen wir das mal ein bisschen bekannter machen. Und deswegen ist die Firma Halder jetzt Partner von Hand on Demand auch.
Ja, finde ich interessant. Ich kannte die Produkte, aber ich kannte die Firma Halder nicht. Und ja, da ist mir auch ein kleines Lichtlein aufgegangen.
Ja, das ist ja oft so, dass einem ich sag jetzt mal, natürlichsten Produkten, die man sowieso irgendwie immer nutzt, man gar nicht weiß, woher die kommen.
Ja. Ja, und das war es aber noch nicht. Wir haben noch ein Gewinnspiel auch.
Ja. Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Es ist wieder soweit. Gecko hat das nächste Gewinnspiel im Hood Club. Den haben wir jetzt umbenannt. Der hieß ja früher Hunting Club, und haben wir gesagt, wieso eigentlich? Hood Club wäre doch viel besser, und jetzt heißt es eben so. Und bei Gecko gibt es ab dem 5. Juni jetzt bei uns Munition zu gewinnen, und zwar bleifreie Munition. Also wer das mal ausprobieren will oder wer da Munitionsnachschub braucht, kann da in allen verfügbaren Kalibern Munitionspakete gewinnen. Wir wissen alle, Munition ist auch nicht gerade günstig geworden in letzter Zeit. Von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt reinschauen ab 5. Juni im Hood Club.
Ja, dann muss der Andreas nur noch einen neuen Einsprecher für uns machen. Passt nämlich nicht mehr.
Wieso?
Ja, unser Einspieler. Neues Gewinnspiel
im Hunting Club. Neues Gewinnspiel im Hunting Club haben wir noch nicht.
Ja, jetzt müssen wir den Hood Club machen.
Ach so, stimmt. Stimmt, da müssen wir nachrüsten.
Ja.
Hast du vollkommen recht.
Geloben wir Besserung fürs nächste Mal vielleicht.
So sieht's aus.
Ansonsten, ich würde sagen, die Kids-Rettungssaison, die läuft noch. Mhm. Da sollten wir vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen. Aber was nicht mehr läuft, zumindest bei mir jetzt im Revier, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, ist die Jagd. Also bei mir ist jetzt Ruhe.
Ja. Bei uns ist jetzt auch Jagdruhe, also zum größten Teil. Man kann natürlich hier und da mal rausgehen, und wenn die Sauen irgendwo sind, dann schaut man mal danach, dass sie nicht gerade alle Felder umwühlen, aber im Grunde ja, und das ist das Thema Intervalljagdrufen.
Genau, und im Prinzip bin ich auf dieses Thema nochmal gekommen, als ich mir die Online-Vorträge des Zukunftsforum Rotwild angeschaut habe. Da hat nämlich der Ulrich Mausacke und auch der Burkhard Stöcker, die haben sehr interessante Vorträge gehalten zur Rotwildbewirtschaftung. Und für mich ist dieses Thema Intervalljagd, was so mir in die Wiege gelegt, für mich einfach selbstverständlich, weil ich immer in Hochwildrevieren gejagt habe. Aber ich habe gemerkt, viele Leute, die jagen in ihren Revieren, ja, vom, ich sag mal, 1. Mai oder 1. April bis zum 31. Juni, beklagen sich aber gleichzeitig darüber, ja, dass das Wild irgendwie, ja, man würde es so wenig sehen, es ist viel nachtaktiv, gleichzeitig auch viele Wildschäden. Und dann wird aber auch auf der anderen Seite geschimpft über, ja, Pilzsucher, Geocacher, Wanderer, Reiter, weiß ich nicht, Mountainbiker noch meinetwegen, ja, und wundern sich dann, warum sie eigentlich keine Strecke machen.
Ja, schuld sind da immer die anderen. Aber ich glaube, in jedem guten, zumindest Hochwildrevier, ist Intervalljagd, ja, das Ding. Also es geht im Grunde nicht anders. Wenn man permanent Jagddruck auf dem Revier hat, dann führt das eben dazu, dass das Wild nur noch oder zu größten Teilen nachtaktiv ist und auf gar keinen Fall im guten Licht noch auf die Wiesen zieht oder auf die Äsungsflächen. Und neben dem, dass man bei der Intervalljagd ja auch nur ja in Intervallen jagt, logischerweise, gehört dazu aber auch insbesondere eben beim Hochwild und hier jetzt mal Beispiel Rotwild, dass man, wenn viel Wild in Anblick kommt, also wenn jetzt so ein Rudel Rotwild von 6, 7, 8, 9, 10 oder mehr Stücken dann austritt, dass man da natürlich auch nicht reinschießt, weil das Rotwild ist da sehr nachtragend. Und das wirst du bestätigen können.
Wobei man da natürlich auch wieder eine Einschränkung geben kann. Das Schöne ist, Rotwild lässt sich ja lenken und sprich, wenn du sie irgendwo haben willst, zum Beispiel im Offenland auf einer großen Wildwiese in deinem Revier, dann jagt man sie da am besten gar nicht. Denn man kann die Jagd nicht nur in zeitlichen Intervallen, sondern auch in räumlichen Intervallen ausführen. Und wenn man sie aber irgendwo nicht haben will, zum Beispiel eben in einer landwirtschaftlichen Fläche oder wenn irgendwo eine riesengroße Forstkultur ist, dann kann man eben genau da, dort das machen, dass man in ein großes Rudel schießt. Denn dann wird man sich das Rotwild dort vergrämen. Die nehmen das sehr übel. Also Jagddruck ist für Rotwild einfach das Störendste überhaupt. Und dann hält man sich diese Fläche für Wildschaden, so sage ich mal, sauber.
Absolut richtig. Also wichtiger Punkt, das ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung am Ende. Ne? Wenn man natürlich da irgendwelche Flächen hat, wo man sagt, okay, da soll das Rotwild jetzt lieber nicht sein, geht mal lieber ein bisschen rüber und verbeißt woanders, wenn es beim Rotwild überhaupt so weit kommen muss, dass sie überhaupt verbeißen. Das ist ja eigentlich auch schon ein schlechtes Zeichen für den Bestand. Normalerweise macht das Rotwild ja gar nicht. Und oder?
Du ich glaube, Rotwild lebt von Luft und Liebe.
Ja, aber das Rotwild, also bis das Rotwild an Bäume geht, da muss ja schon viel passieren. Also entweder ein wirklich schlimmer Winter oder dass ansonsten wirklich zu viel Jagddruck herrscht und sie eben nicht mehr in die offenen Landschaften können, wo sie eigentlich Kräuter und Gräser finden, die sie ja viel lieber fressen als so eine blöde Rinde, ne?
Ja. Ich meine, gut, klar, ne? Das Rotwild isst gerne wie so ein Rasenmäher auf der Wiese, aber jetzt gerade so im Frühjahr, wenn die Buchen austreiben, das ist auch schon lecker. Ja, gut, hast du das mal gesehen, wie so ein Alttier so einen Ast in den Eser nimmt und den wirklich einfach so abzieht, die Blätter?
Ja, es ist so ein Buchenspieß, ne?
Der Albtraum des Försters.
Ja, aber irgendwas muss das Rotwild natürlich auch fressen, das ist ja gar keine Frage. Ich habe das jetzt im neuesten Film, der gerade rausgekommen ist, von uns Ruhige Jagd in der Eifel heißt er. Und da habe ich auch ja im Grunde fast bei jedem Ansitz Rotwildanblick. Und bei einem Ansitz kommen da schön zwei Alttiere erstmal mit zwei Schmaltieren auf die Fläche gezogen. Und ich denke mir schon so, ja, das könnte passen. Da könntest du jetzt ein oder vielleicht sogar zwei Schmaltiere rausschießen. Und dann sehe ich aber hinten im Bestand schon, dass mehr kommt. Deswegen war es dann gut, dass ich nicht geschossen habe, weil sonst hätte ich sie an der Stelle wirklich vergrämt, wo ich sie auf gar keinen Fall vergräben will, nämlich in der Offenlandschaft. Ja. Und am Ende standen da, ich glaube, 20 oder 25 Stück Rotwild auf der Wiese, inklusive noch 10 Hirschen dabei. Und war ein toller Anblick und ich war froh, dass ich nicht geschossen habe, weil sonst hätte ich diesen Anblick bei bestem Licht, wie der Jörg Eberitsch es jetzt sagen würde, nicht genießen können.
Und es war ein hochkapitales Rudel.
Ein hochkapitales Rudel, ja, waren ein paar ganz gute Hirschen dabei. mit Potenzial.
Da hatte ich eine ganz interessante wissenschaftliche Untersuchung zugesehen, nämlich, dass wirklich die Jagd gerade beim Rotwild der Hauptstörfaktor Nummer eins ist. Also vor allem die falsche Jagd, du hast es gerade angesprochen, im Offenland, wo eigentlich Ruhe herrschen soll, wo das Rotwild keinen Schaden anrichtet, in große Rudel zu schießen oder Nachtjagd, auch ganz schädlich im Hochwildrevier. Würde ich keinen empfehlen, nachts im Hochwildrevier zu kirren. Und die Untersuchung besagt nämlich, dass, ich glaube, bei Störungen durch Wanderer, Pilzsucher, etc., das Rotwild teilweise nur 100, 200 Meter flüchtet, aber bei Störungen durch Jagd eben bis zu 4 Kilometer Fluchtdistanz. Mhm. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wir schimpfen ja immer über die Pilzsucher und Leute, die quer durch die Bestände gehen. Ja, das ist auch störend, keine Frage. Aber de facto sind wir Jäger diejenigen, die am meisten ausrichten können, auch im positiven Sinne. Deswegen möchte ich da eigentlich nochmal so ein bisschen inspirieren, wenn man kann, jetzt im Juni, Juli Jagdruhe zu halten. Ich meine, das muss man natürlich auch für jedes Revier individuell betrachten. Und man kann natürlich jetzt im Feldrevier kaum Jagdruhe halten. Da ist jetzt Wildschadenszeit, es geht auf die Milchreife im Weizen zu, der Mais wurde gelegt und dann kommen auch schon die ersten Erntejagden, wenn der Raps dann später gedroschen wird. Aber man muss, finde ich, sein Revier einfach mal anschauen und sagen, okay, wo kann ich eigentlich vielleicht mal einen räumlichen Jagdintervall einrichten? Also wo könnte ich zum Beispiel mal nur im Mai jagen und dafür andere Flächen in Ruhe lassen? Oder wo kann ich dann in den Sommermonaten während der Aufzuchtzeit auch, wenn jetzt die Kitze, Wildschweine und Kälber großgezogen werden, wo kann ich da einfach mal Ruhe lassen, dass das Wild 24 Stunden seinem natürlichen Rhythmus nachkommen kann?
Ja, und um da vielleicht auch mal einen Zeitrahmen zu nennen, also in einem klassischen Hochwildrevier mit hohem Waldanteil, würde ich sagen, also im Mai jagt man eben auf junges Rehwild, also Schmalrehe, junge Böcke, wenn da mal ein alter Bock dabei ist, kann man den natürlich auch schießen, auf Schmaltiere, gegebenenfalls auch auf Schmalspießer. Beim Muffelwild kann man natürlich auch auf die Schmalwidder jagen. Das ist so das, was man im Mai macht. So, und dann sollte man spätestens, würde ich sagen, so Anfang, Mitte Juni sollte man dann Jagdruhe einkehren lassen bis zur Blattzeit der Rehböcke. Da würde ich sagen, ja, sollte man, wenn man kann und Lust dazu hat, kann man gut Bockabschuss noch machen und einige Böcke im Revier ranholen und dann auch alte, unbekannte oder auch interessante Böcke erlegen. Und dann geht's im August dann eigentlich erst wieder richtig los in den Feisthirschrevieren, wo dann teilweise schon Hirsche geschossen werden, entweder auch schon die alten Hirsche oder die in der jungen Altersklasse und da dann auch natürlich dann Alttier, Kalbdubletten und so weiter, das ist dann auch schon möglich. Ja, und dann geht's eigentlich natürlich von August durch bis in den September, bis zur Hirschbrunft. Und danach fängt ja eigentlich schon die Drückjagdsaison in den meisten Revieren an. Und wenn danach, also ich sag mal so im Dezember, Januar, noch einiges auf dem Abschussplan ist, kann man das dann ganz entspannt vom Ansitz oder auf einer schönen Pirsch erledigen. Und dann war es das eigentlich aber auch schon Ende Januar, wie es früher war. Und dann hat man eigentlich das erledigt mit der Intervalljagd, ne? Also das Konzept ist ja eigentlich einfach.
Ich würde zum Beispiel sogar so weit gehen, wenn ich ein absolutes Rotwild-Kernrevier habe, dass ich alles auf das Rotwild ausrichte und jetzt zum Beispiel Rehwild und Schwarzwild vollkommen unterordne. Da würde ich im Mai vielleicht 1-2 Wochen auf Rehe jagen, Rehwild, und dann aber auch wirklich Zahl vor Wahl, einfach nur, dass ich meinen Zahlabschuss erfülle und dann auch die Blattzeit sogar einfach entfallen lasse. Oder vielleicht ja im Randbereich mal hier und da ein bisschen blatten, aber dass ich wirklich maximal Ruhe dem Rotwild entgegenbringe, um da einfach so wenig wie möglich zu stören. Und ich denke, die Wildschäden danken es einem am Ende.
Ja, natürlich. Also man sollte jetzt nicht in seinem Rotwild-Kerngebiet im Revier durch die Dickungen laufen und versuchen, da irgendeinen Bock anzublatten. Im Zweifel wird da sowieso keiner sein, weil sich das Rotwild da breit gemacht hat. Aber deswegen gibt es ja eine sogenannte Leitwildart im Revier, an der man sich orientiert und wo man alles darauf ausrichtet, dass es eben dieser Wildart eben gut geht. Und bei uns haben wir auch zum Beispiel so eine Regel, dass wenn irgendwo, auch jetzt zu dieser Jahreszeit im Mai oder dann auch im Juli oder August, wenn irgendwo Hirsche stehen oder Rotwild steht und daneben kommt dann ein passender Bock raus oder eine passende Sau, dann wird die nicht geschossen, ja. Dann wird die nicht geschossen.
Das ist so.
Ja, weil das, also das ist dem Rotwild dann egal, ob auf die geschossen wird oder was anderes geschossen wird, dann flüchten sie eben über weitere Korridore und das mögen sie gar nicht.
Ja, es erfordert eben auch vor allem Selbstdisziplin und da muss man seine Mitjäger auch so ein bisschen dann unter Kontrolle haben, sag ich mal, ne? Weil ja, es gibt ja auch so Regelungen bei Rudelgrößen ab, weiß ich nicht, 4 Stück wird nicht mehr geschossen.
Ja.
Und ja, dann brauchst du eben auch Mitjäger, die dann sich auch dran halten und nicht einfach dann in ein großes Rudel reinschießen, weil sie Beute machen wollen und dahinter erzählen, nee, ich hab, das waren nur 3 Stück oder so, ne?
Ja, deswegen wird bei uns immer alles mit Videobeweis aufgenommen, um eben das zu verhindern. Und es funktioniert wirklich sehr gut. Also die letzten Jahre haben sich bei uns in der Gegend die Rotwildbestände erholt. Und das Rotwild ist auch wieder deutlich tagaktiver, als es noch vor nicht allzu langer Zeit der Fall war.
Und das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen. Man kann mit einem, jetzt einfach mal als Vergleich gesprochen, man kann mit einem relativ hohen Rotwildbestand weniger Schäden haben als mit einem kleinen Rotwildbestand, der aber einfach schlecht bejagt wird.
Kriegen wir den Förster langsam doch aus dem Rufen?
Nein. Tim, wenn du meine alten Videos schaust, da war auch immer viel Rotwild zu sehen, aber ich habe immer für eine wildtiergerechte Bejagung gesprochen, die sich an den Bedürfnissen der Wildtieren orientiert.
Das hast du wieder sehr schön formuliert. Könnte man eigentlich einen Schnaps trinken.
Finde ich auch. Prost.
Okay, Rufen, dann würde ich sagen, kommen wir aber jetzt zu den Top 3 Filmen des Monats, oder?
Die Top 3 Filme des Monats.
So, ich fange mal an, würde ich sagen. Mein Platz 3 kommt dieses Mal von dem lieben Hermann Jagdkrone.
Oh, nicht schon wieder.
Doch, also er macht einfach gute Filme, man kann es nicht anders sagen. Forstwirtschaftliches Jagdwochenende im Thüringer Wald, das ist schon fast ein Zungenbrecher.
Wo wir beim Thema schon waren mit Förster, ne?
Ja.
Ist auch mein Platz 3, Tim.
Ach Quatsch, na cool, ja. Da sind wir uns doch einig. Da brauchen wir ja gar keinen Hickhack machen. Einfach ein schönes Video. Ich mag das immer, wenn man so Filme hat, wo ja so eine schöne Gruppe von Jägern irgendwo zusammen unterwegs ist, die zusammen jagen, Spaß haben daran und auch vernünftig jagen und Strecke machen. Und das ist ein Paradebeispiel für so eine Art Film. Und von daher geht der Platz 3. An den Hermann.
Ich will auch nicht zu viel verlangen.
Ich glaube, wir sind alle mehr als zufrieden. Wir hatten durchwachsenes Wetter, wir hatten bestes Wetter mit Sonne. Wir hatten bis jetzt leider, haben wir mit Regen aufgehört. Das hat aber dem Erfolg keinen Abbruch getan. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht weiter. Ihr seid jetzt gespannt aufs Video. Schaut euch an, was wir in den Tagen hier erlebt haben.
Und wir machen jetzt das Fleisch fertig.
Ja, wir müssen das nämlich jetzt alles fertig.
Abwart. So. Ja. Für mich geht Platz 3 ja auch an Hermann, habe ich ja gesagt, aber vor allem auch, weil er nicht nur jetzt die Freude an der Jagd dort hatte. Ich fand das ja schön mit den verschiedenen Perspektiven. Da waren ja nicht nur eine Kamera auf Hermann gerichtet, sondern es gab ja auch noch andere Mitjäger, die auch gefilmt wurden und gefilmt haben. Sondern er hat eben auch beleuchtet, warum die dort im April gejagt haben. Hatten so ein bisschen diese forstwirtschaftlichen Hintergründe beleuchtet, die Pächter oder ich weiß gar nicht, ob das eine Eigenjagd war. Die haben auch eben erzählt, dass sie da sehr viel pflanzen und dass sie dann eben genau auf diesen Pflanzflächen jetzt jagen. Und da habe ich mich mal nicht nur alleine gefühlt, ne? Dass ich nicht der Einzige bin, der für die Apriljagd mal was macht, sondern danke, Hermann.
Ja, willkommen. Ich habe dieses Jahr auch Apriljagd gemacht.
Ja, ist richtig.
Den Deutschen Wald gerettet.
Ja. Ihr kleinen Förster-Lehrlinge.
Boah, da hat dich aber auch der Jagdneid gepackt, meine Herren.
Nein, bei mir gibt es keinen Jagdneid.
Okay, kommen
Tim,
wir.
Da möchte ich noch mal kurz intervenieren, ne?
Einhaken.
Ja, einhaken.
Mhm.
Es war ganz knapp und da hätte ich diesen April und Mai keinen Bock geschossen. Es war ganz knapp.
Hast du jetzt doch einen bekommen?
Ich habe einen bekommen. Ich glaube, am 30. Mai, also vor wenigen Tagen, habe ich meinen Bock geschossen noch.
Das gibt's ja gar nicht. Und
ja.
Was ist es für ein Bock?
Es ist so ein kleines Teufelchen. Also im Prinzip, man könnte auch Knopfbock sagen. Er hat so ganz kleine Spieße, unregelmäßig. Mhm. Und den habe ich mir wirklich nochmal erkämpft am 30. Mai.
Waldmannsheilruhe.
Waldmannstag.
Ganz stark. Ich habe auch jetzt auf den, wann war es denn eigentlich? Ja, es müsste auch am 30. Mai gewesen sein. Habe ich auch meinen ersten Bock bei uns im Revier geschossen. Ja. Und zwar, das war echt ganz schön, weil unsere neue Mitarbeiterin Tamara, die ich eben schon mal erwähnt habe, mit der war ich zusammen unterwegs, weil sie war noch nie wirklich auf Jagd und auch noch nie dabei, wenn als was erlegt worden ist. Und sie hat gefilmt und dann haben wir zusammen auch einen ganz geringen Bock geschossen. Ungewöhnlich für die Zeit, so ein kleiner Spießer. Auf der einen Seite war der auch noch im Bast, hatte auch noch nicht komplett verfärbt. Also ja, echt ein ganz schwaches Stück und ich würde sagen, das perfekte Stück vielleicht, um das erste Mal bei der Jagd dabei gewesen zu sein. Das hat wirklich alles gezeigt.
Ja, ich finde, das ist immer sehr schön, wenn man Leute dabei hat, die noch nicht jagen waren. Man so die sieht, wie das die eigentlich so fesselt, weil eigentlich ja, habe ich das bisher immer positiv erlebt.
Ja, so also bei ihr hat man auch wirklich so die Emotionen gemerkt und als wir dann beim Stück waren, hat sie sich nochmal so daneben gehockt und so. Ja, ich finde das immer komisch, wenn man sagt, irgendwie so das tote Tier gestreichelt, aber das ist halt so, ja, so gefühlt
sozusagen. Ja, klar, ich finde das auch eigentlich nur logisch, dass man dann das Tier auch anfassen möchte eigentlich. Machen wir Jäger ja auch.
Machen wir auch. Ja, muss man ja. Man muss es ja auch irgendwie bewegen.
Verräumen. Nein, versorgen. Ja.
Und sie hat mich, das fand ich ganz niedlich, sie hat mich so gefragt, weil ich gesagt habe, nimm es vorne an den Läufen und zieh es. Dann sagte sie so, ja, kann man es nicht irgendwie so, also so hochheben, also so in beide Hände so, dass es halt nicht so auf den Boden kommt.
Ja.
Und ja, der Gedanke ist natürlich irgendwie ein bisschen schön. Bei einem kleinen Bock geht das vielleicht spätestens bei dem 50 Kilo Überläufer, hört der Gedanke dann aber auf.
Da knackt der Rücken dann in unserem Alter. Ja,
das können wir nicht mehr bringen. Okay, kommen wir zu Platz 2. Und der Name könnte auch zu Platz 1 passen, aber es ist mein Platz 2. Und zwar ein 1. Mai der Extraklasse von den Hunter Brothers. Da waren die letztes Jahr unterwegs mit Lasse, Timo und ja, in einem Feldrevier und haben wirklich ordentlich Strecke gemacht.
Erster Bock?
Erster Bock, ja.
Oh, sehr gut.
Waldmannsheil, top.
Vielen Dank.
Das ist ein 6-7-jähriger Bock.
Quack, quack, quack.
Ich freue mich ja. Schöner 1. Mai. Gestern Abend dachte ich auch, Mann, um 4 aufstehen. Dein 1. Bock. Waldmannsheil.
Waldmannsheil.
Ja, ich glaube, die sind da gefühlt schon jedes Jahr unterwegs, oder? Also ich hatte letztens so die Filme durchstöbert, als ich unseren Hunt on Demand, unsere Free-Episode geschnitten habe. Und da ist mir aufgefallen, dass die da schon öfter gejagt haben.
Ja, mir kam das Revier auch irgendwie bekannt vor, aber ich würde mal sagen, das ist so ein Revier, da würde ich auch jedes Jahr mal ein paar Tage jagen.
Also. Ja, doch, fand ich auch. Viele gute, alte, schöne vorpommersche Feldböcke, ne?
Das war. Hast schon du gerade schöne gesagt?
Bitte? Was?
Schön ist ein.
Nee, ich habe kein schön gehört, da musste ich verhört haben. Also ich finde, die Zuschauer können jetzt gerne zurückscrollen, zurückskippen. Da wurde kein schön gesagt.
Da kommt gleich so ein Piepen, ich sehe schon kommen. Und dann behauptest du hättest es nicht gesagt.
Nee, weiter. Aber wirklich, ich glaube, es waren mecklenburgische Böcke, keine Vorpommernschen, aber ist ja auch egal. Am Ende ist es wirklich ein tolles Feldrevier, muss man sagen. Und ja, fand ich auch interessant, den Film. Also war so ziemlich reduziert aufs Wesentliche, einfach nur jagen und Beute machen, aber eben das auf hohem Niveau.
Kleiner Hinweis an dieser Stelle, den Gerold in die Videobeschreibung geschrieben hat. Nicht jeder der Jagdfreunde der Hunter Brothers ist eine echte Kamerasau. Das fand ich gut. Und hier haben wir noch was zum Thema schön. Das schreibt Gerold auch in der Videobeschreibung. Der ist aber schick. Sagt einer. Und ja, er hat sich einfach nur sehr gefreut und im Eifer des Gefechts kann dann auch mal schön oder schick, ne? Ich finde, sind sie ja brav alle.
Ja, wir sollten das nicht so ernst sehen.
Nee, ja. Machen wir auch nicht. So ein Quatsch. Ja. Was ist dein Platz 2, Ruben?
Ja, mein Platz 2 kommt schon wieder von Hermann.
Das ist ja wohl ein Scherz.
Ja. Es geht wieder auf Rehwildjagd.
Hermann ist overrated. Was ist denn da los?
Nee, ich finde nicht, dass er overrated ist. Er macht einfach viele Filme. Und ich gucke mir auch gern an mittlerweile. Und in dem Fall war es die Pirschjagd im Frühjahr auf Rehme.
Wir hatten heute wahnsinnig viel vor. Also Böcke ohne Ende, mehr als weibliches Wild. Nochmal zwei Böcke. Und da hinten, oh, komm mal mit.
Er war mit Malte unterwegs, als Kameramann wieder. Und die haben da im Frühjahr vornehmlich auf schwaches Rehwild gejagt, hatten auch ein paar schöne... Ups.
Jetzt haben wir dich.
Ein paar gute Böcke im Anblick. Das ist mir jetzt so rausgerutscht. Wir haben so viel über schön gesprochen gerade. Ja, jetzt habe ich ganz den Faden verloren, aber es waren auch ein paar wirklich schöne Szenen dabei, so, um mich mal zu retten. Ich erinnere mich da an einen Moment, wo sie da im Raps stehen und dem Wild wirklich ganz dicht auf Augenhöhe begegnen. Sehr spannend und ja, hat er gut gemacht. Insofern mein Platz 2.
Sehr gut, nein, also Hermann ist es auf jeden Fall gegönnt. Also der macht wirklich, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, macht wirklich tolle Sachen. Und da würde ich kurz mal was anderes erwähnen, weil das ist eine Frage, die wir häufiger bekommen. Und zwar, wenn man Abonnent auf Hand on Demand ist, es kann ja nicht jeder Publisher der Favorit von jedem sein. Also nicht jeder mag Hunting Room, nicht jeder mag Jagen NRW, alle lieben Dreisprors und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist klar, worauf es hinausläuft. Und hier kann ich aber an der Stelle mal den Abonnenten sagen, also wenn ihr von einem Publisher die Filme nicht schaut, dann verdient der im Grunde auch kein Geld. Also ihr supportet wirklich, wenn ihr Hand-on-Demand-Abonnent seid, nur die Publisher, von denen ihr auch die Videos schaut. Wenn ihr sagt, oh, den Tim, den kann ich nicht leiden. So ein blödes Arschloch. Ich will nicht, dass der einen Cent von mir kriegt. Dann kriege ich den auch nicht, wenn ihr keine Hunting Room Filme guckt. Ne? Also nur, dass das mal gesagt ist, Hand on Demand funktioniert von vorne bis hinten nach dem Leistungsprinzip. Also wer viele Filme macht und wer viele Leute hat, die diese Filme gucken, der verdient auch, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, viel Geld. Und wenn ihr die Filme von jemandem bestimmten nicht supporten wollt oder den Publisher nicht supporten wollt, guckt einfach seine Filme nicht und dann hat er auch nichts von euch.
Ja, das ist, ich würde sagen, ein faires, leistungsorientiertes Prinzip, nicht wahr?
War das verständlich, Rufen? Habe ich das gut erklärt?
Ja, ich glaube auch.
Okay, perfekt. Gut, das war nur ein kleines Zwischenspiel. Kommen wir zum Platz 1. So, ich fange an. Ja,
ich habe eine Befürchtung, was du willst.
Es ist der Eifel-Magnap. Nein, Quatsch. Es ist nicht der Eifel-Magnap, aber auch ein Eifel-Publisher, und zwar Hunting Thomas.
Ach was.
Ich kann es immer noch nicht glauben. Eigentlich ist so der 1. Mai immer der Tag, wo bei mir gar nichts geht. Ich glaube, in den 15 Jahren, wo ich jetzt einen Jagdschein habe, habe ich vielleicht einmal einen Bock erlegt morgens. Aber der stand auch genau in der Lücke hier.
Ja, und zwar, weil der, das sagt er auch in dem Video, und der jagt ja wirklich schon Ewigkeiten. Und der sagt, seit 15 Jahren habe ich am 1. Mai noch nie ein Stück Wild erlegt. Und dieses Jahr hat es dann aber geklappt, am 1. Mai mit einer Sau und einem Stück Rehwild. Und da habe ich mich doch sehr drüber gefreut. Und es ist auch ein schönes Video. Man sieht, wie er, trotzdem er ein erfahrener Jäger ist, sich wirklich sehr, sehr darüber freut, dass es so geklappt hat. Und das fand ich schön anzuschauen. Deswegen mein Platz 1.
Ja, Thomas ist einfach eine ehrliche Haut. Das muss man so sagen. Und sei ihm gegönnt. Ich habe das nicht vermutet jetzt, dass du ihn wählst. Auch wenn ich den Film in meiner Überlegung drin hatte. Ich selbst habe mich aber für einen anderen Film entschieden. Mhm. Und ich glaube, du wirst es schon riechen. Es geht in den hohen Norden nach Schweden.
Hey.
Denn dort waren die Hunter Brothers zur Elchjagd im Jahr 2022 mit einer großen Gruppe von Jägern. Und das war wirklich ein spannender Film, die Jagd mit dem Elchhund zu sehen. Das ist auch ein großer Traum von mir, seit ich in Schweden war.
Ach ja, dass ich sowas so erleben darf.
Ah! super dann. Und ich hatte Yachtfieber, als ich aus dem Auto stieg. Ich habe geschüttelt, habe ich mich vom ganzen Körper.
Das war dein großer Traum, nochmal in echt zu schießen?
Ja.
Bin mir fast sicher.
Ich kann es nicht glauben.
Unglaublich.
Und was mich ganz besonders gefreut hat, war eben, dass Papa Reimann dort seinen großen Traum sich erfüllen konnte. Und ja, ich will eigentlich gar nicht so viel darüber erzählen. Man muss sich einfach mal anschauen und dem Papa Reimann zuhören, was der da zu erzählen hat, und ihm zuschauen, wie er das Ganze erlebt. Das ist ganz, ganz toll, finde ich.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich den Film gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Weil es ist wirklich ein grandioser Film. Also alles, was man da irgendwie sieht, da sind ganz tiefe Emotionen. Und das hat wirklich Spaß gemacht, diesen Film zu sehen. Absolut. Also also gut, dass du ihn an Platz 1 gestellt hast.
Ja. Und ansonsten, wir haben ja noch, das habe ich eben schon kurz erwähnt, wir haben noch eine Free-Episode, die wir veröffentlicht haben, eine Hand-on-Demand-Free-Episode. Das ist ein, ich sag mal, Best-of von Filmen vieler Publisher aus den letzten Jahren, wo es explizit um die Jagd Anfang Mai geht. Nicht nur die Bockjagd, sondern es kommt auch ein bisschen Rotwild vor, und der Film ist bei uns auf Hand-on-Demand kostenlos zur Verfügung. Kann man auch auf YouTube schauen, und geht über eine Stunde. Ich glaube, die Resonanz war auch bisher ganz gut. Also wer noch nicht gesehen hat, der kann da gerne noch mal reinschauen. Die einzelnen Filme sind auch verlinkt. Da könnt ihr euch die Filme dann in voller Länge auch bei uns auf Hand on Demand anschauen.
Da hast du auf jeden Fall einen tollen Zusammenschnitt gemacht, Ruven. Sehr dramatisch auch.
Dramatisch?
Ja, am Anfang, finde ich, geht es sehr dramatisch los.
Ja, ich war auch selber noch mal überrascht, also so eigene Filme noch mal angucken, ist auch ein ganz witziges Gefühl irgendwie. Weißt du, wenn da so ein bisschen Zeit zwischen liegt, dann siehst du das irgendwie mit anderen Augen wieder und denkst dann so, oh, ja, was? Ach guck, das war ja interessant. Und
das fand ich auch. Also es waren ja so ein, zwei Kommentare, die geschrieben haben, ja, toller Film, aber zeigt uns doch bitte nur Szenen, die wir noch nicht gesehen haben. Aber mir ging es auch so, dass ich mich da teilweise gar nicht mehr dran erinnern konnte, ja, an diese Szenen, und man sie dann wirklich aus einem anderen Blickwinkel jetzt heutzutage noch mal gesehen hat. Von daher, also ich fand das echt gut, und ich glaube, wir werden da auch noch so weitere Best-of irgendwas Filme, Zusammenschnitte von mehreren Publishern machen, weil das ist so im Film dann wirklich so ein Auf und Ab und so viele unterschiedliche Aspekte, die da beleuchtet werden. Also mir hat das sehr gut gefallen.
Ja, und für mich war es auch nochmal schön, weil ich halt in den alten, in unserem Archiv gestöbert habe. Und es macht doch auch Spaß, sich einige Filme nochmal anzugucken, finde ich. Eben genau aus dem Grund, was du gesagt hast, man vergisst einfach Details, und das selbst bei der eigenen Jagd. Und irgendwie hat mich das dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise, zumindest bei meinem eigenen Film auf jeden Fall, berührt. Also, ja.
Okay, bevor wir jetzt zu emotional werden, Ruben, und uns wieder zu viel loben. Was haben wir jetzt? Top 3 Filme des Monats sind geklärt. Was haben wir noch?
Ja, hast du Gossip? Ist was passiert auf dem Hoodwee, oder?
Ja, diese eine Sache.
Oh. Diese eine Sache?
Diese eine Sache. Ja, da ist viel passiert, du. Kopfstände, Dirty Dancing-Figuren, Fische, die abrissen, weil sie einfach zu stark waren. Halleluja. Eine Kornprobe gab es auch noch.
Kornprobe. Ich erinnere mich an unser letztes Hoodwee. Also das vorherige, und das war ja, glaube ich, das erste damals nach dem ersten Corona-Lockdown, glaube ich.
Ja, es war noch in Corona, da musste auch jeder so einen Wisch unterschreiben, dass er sich getestet hat und so weiter und so fort. Ja, wir haben vor Ort dann nochmal alle getestet, und man muss sagen, es ist auch gut gegangen, also da ist nichts passiert.
Es war ja ein Arbeitstreffen damals, und ich glaube, es war so, dass Arbeitstreffen gerade so legal waren wieder, sag ich mal. Ne?
Ja, genau. Also privat hätten wir uns so nicht treffen dürfen, aber da das ja wirklich auch ein Arbeitstreffen ist, mit einem kleinen Spaßfaktor dabei, war das dann in Ordnung. Und
ich erinnere mich auf jeden Fall daran, man hat auf jeden Fall gemerkt, den letzten Jagdabend zumindest, dass uns allen das richtig gefehlt hatte, unter Menschen zu sein.
Ja.
Und plötzlich ist da aus uns eine Emotion hochgekocht, eine Feierextase,
ja,
wie ich sie selten erlebt habe. Also
ja,
das so viel zum Thema Kornprobe. Ich weiß nicht, ob du noch an den Moment erinnerst. Ich möchte es gar nicht aussprechen, was da passiert ist, aber es wurde ein Clara eingeschenkt.
Oh das war übel. Das war übel. Nein, aber in jedem Fall bei diesem Mal, Matthias von der Wilden A, mit dem wir den Hunting Room Wein zusammen machen, der war auch wieder da und wir haben erst beim Angeln eine kleine Weinprobe gemacht und zwar wurden mir dann die Augen verbunden und ich musste aus zwei Weinen herausfinden, welcher der Hunting Room Wein ist. Und ich nahm so den, mir wurde dann das Glas gereicht und ich roch so dran, ich dachte so, das ist er. Also ich war mir eigentlich schon sicher. Dann habe ich so einen Schluck getrunken und wenn man sich dann wirklich so darauf konzentriert, was man schmeckt, schmeckt man anders, als wenn man so normal einfach was trinken würde.
Als wenn man sich einer reinorgelt.
Ja, und da war ich mir wieder unsicher. Dann habe ich den anderen Wein bekommen. Da dachte ich mir so,
das ist er auch.
Ja, ich sag, dann habe ich den anderen nochmal gekriegt und am Ende habe ich mich richtig entschieden, im Gegensatz zu Gerold. Und das ist wirklich mehr als verwunderlich, weil ich würde fast behaupten, dass Gerold in Liter Korn mehr in seinem Leben getrunken hat, als ich in Liter Wein. Und Gerold hat dann den seinen geliebten Oldesloer dort stehen gehabt und so ein Fuselwein von der Tankstelle. Und gut, man muss ihm zugute halten, er hatte dann auch abends schon ein bisschen Pegel, konnte sich vielleicht nicht mehr zu 100% konzentrieren, aber er hat seinen geliebten Oldesloer nicht erkannt.
Ach so, er hat keine Weinprobe gemacht, sondern die Kornprobe.
Er hat eine Kornprobe gemacht, ja.
Das ist natürlich, dabei sagt er doch immer, dass dieses Ganze, was nicht Oldesloer ist, das wäre doch irgendwie taugnichts, was wir hier im Westen so zu uns nehmen würden.
Was die Ossis immer so zu quatschen, ne? Und am Ende erkennen sie ihren eigenen Korn nicht.
Entlarvt.
Das gibt's übrigens sogar zu sehen.
Ja.
Und zwar auf dem YouTube-Channel von Wilde A wurde das filmisch festgehalten.
Oh, da muss ich mal reingucken.
Wie Gerold die Kornprobe macht.
Sehr gut.
Ja.
Nee, ich sagte ja, vielleicht für die nächste Ausgabe könnten wir uns das Thema Kidsrettung noch vornehmen, vielleicht mal mit einem Gast wieder. Mhm. So ein bisschen Resümee ziehen zur Kids-Saison.
Hast du den Alex im Kopf, oder?
Ja, den Alex oder den Andreas, weiß ich nicht. Das fällt mir so ein. Vielleicht habt ihr auch noch, ihr Zuhörer, eine Idee, wen wir da ins Boot holen sollen. Ansonsten, ja, bei mir gab es ja noch Neuigkeiten zur Steinwild-Thematik, habe ich ja gesagt. Der Steinwild-Film ist fertig, Tim.
Boah, ich freue mich wie Bolle.
Ja, jetzt allerdings muss ich sagen, gibt es erstmal Privatpremiere. Ich werde jetzt mich in die Berge begeben und da werden wir uns den Film erstmal in, ja, so klein ist die Runde gar nicht anschauen. Die Pächter sind dabei, die Grundstückseigentümer sind dabei, ja, alle Beteiligten eigentlich, die irgendwie damit was zu tun hatten, sind dabei und dann gucken wir uns den Film erstmal an und dann, ja, hoffe ich, dass wir alle ein positives Fazit ziehen und dass wir den Film auch dann zeigen können.
Das wird doch so ein richtiger Jagen-NRW-Krimi, oder?
Also ich habe mir bei einem Film selten so viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Ich habe da noch ein paar Animationen so eingebaut und es ist ein wirklich grandioser Film. Es ist ein richtiger Blockbuster, kann man sagen, bei dem eigentlich es gar nicht um die Jagd geht. Es geht eigentlich ständig nur um Menschen. Es geht um dieses Ziel, was man sich vor Augen gesetzt hat. Und es ist auch, finde ich, sehr, sehr spannend, nervenaufreibend. Und ich hoffe wirklich, dass wir dass es grünes Licht gibt für den Film, für die Öffentlichkeit.
Gibt es eine Leiche? Wer war der Mörder? War es der Gärtner? Man weiß es nicht.
In dem Fall ist auch die Frage interessant, wie wurde die Leiche eigentlich entsorgt?
Und wurden alle Beweise vernichtet?
Nein.
Ach Gott, Ruben.
Ja, ich bin gespannt, ob es da beim nächsten Mal, ob ich da Neuigkeiten berichten kann. Vielleicht ist der Film dann ja sogar schon veröffentlicht. Ich weiß es nicht. Was steht noch in den Sternen? Drückt uns die Daumen. Drückt mir die Daumen. Ich finde, die Öffentlichkeit hat das verdient, den Film zu sehen.
Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende rufen.
So ist es.
Ja? Ich finde eigentlich, das waren jetzt auch schöne Abschlussworte von mir. Von diesem Podcast. Oder willst du noch irgendwas teasern?
Ich finde, für diesen Spruch darfst du auch noch einen trinken, theoretisch.
Mindestens eine. Heute war wieder schlimm, aber wir haben so gute Laune, weil die Sonne scheint und weil es so warm ist.
So ist das. Ja. Was machst du jetzt eigentlich die nächsten 2 Monate, wenn du nicht jagen gehst? Oder geht man als Jagdblogger kennt man immer irgendeine Jagdgelegenheit, ne?
Oh, ich muss Montag erstmal zum Zahnarzt, das wird ordentlich wehtun und ich krieg so ein Scheißimplantat. Aua. Ja,
mein Beileid, das ist.
Ja. Und dann, glaube ich, gucke ich mir mal an, was so in Spanien los ist.
Och.
Ja.
Och.
Und ein bisschen angeln, glaube ich. Habe ich auch nochmal Lust. So ein Kram.
Ich werde Filme schneiden. Ich habe noch so viele schöne Filme, die ich der Welt zeigen möchte aus den letzten Monaten. Und Da werde ich mich dran begeben.
Dann ab in den Bunker mit dir. Du bist ja eh nicht so ein Sonnenanbeter.
Doch, das kann man auch eine Sonne machen. Ey, ich bin ja wohl braun gebrannt bis zum Get-No, oder?
Ja, bis zur Unterhose
wahrscheinlich. Seit Afrika.
Ach, herrlich. Okay, Rufen, bevor wir hier noch mehr Blödsinn erzählen, ich glaube, der Podcast war jetzt lang genug. Freunde, wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit, tolles Wetter, Waldmanns Heil, aber denkt an die Intervalljagd.
Ja.
Und dann freue ich mich auf Anfang Juli, Rufen, mit dir auf den nächsten Hand on Demand Podcast. Also, bis dahin.
Bis dahin, Waldmanns Heil.
Da sind noch Frauen. In der Deckung, treib sie raus, treib sie raus, treib sie raus, raus, raus. Sind noch Sauen in der Deckung, treib sie raus, treib sie raus, treib sie raus. Weil was